Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
An manchen Schulen wird das Robert-Habeck-Video gezeigt zum Thema Israel und Antisemitismus. Andere Schulen haben Guidelines bekommen vom Schulministerium. Und in Berlin gibt es Workshops für Lehrkräfte, die helfen sollen im richtigen Umgang mit dem Nahostkonflikt.
Wir müssen Räume schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Was lernt man in diesen Workshops? Was kriegt man dabei gebracht? Das schauen wir uns heute genauer an. Außerdem sprechen wir mit Frank Masche. Er ist Kampfmittelbeseitiger in der Ukraine aktuell unterwegs und bildet dort Menschen aus, die Minen entschärfen.
Wenn hier gesprengt wird, solange das immer noch frontnah ist, zieht das sofort die Aufmerksamkeit der anderen Seite auf sich. Das heißt, das ist hier alles nochmal eine ganz andere Liga.
Und fluchen im Straßenverkehr.
Halt die Fresse, du Idiot!
Ja, warum tun wir es, warum machen wir es und was bringt's eigentlich? Auch das ist heute Thema an diesem 14. November. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, wie umgehen mit dem Nahostkonflikt an der Schule? Die Frage hat sich nochmal neu gestellt nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel. In Berlin-Neukölln hat es direkt am ersten Schultag nach diesem Angriff eine Auseinandersetzung zwischen einem Schüler, der mit einer Palästina-Flagge und einem Palästinensertuch in die Schule gekommen ist, und einer Lehrkraft gegeben. In anderen Bundesländern, da wurden zum Beispiel Guidelines vom Schulministerium herausgegeben, um die Schulleitung und die Lehrkräfte zu unterstützen. Schauen wir mal drauf, wie sich das entwickelt hat mit unserer Berlin-Korrespondentin Luise Sammann. Luise, wie ist dein Eindruck? Hat sich die Lage denn dort inzwischen was entspannt oder normalisiert?
Also ja und nein, würde ich mal sagen. Die Emotionen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen in die Schulen, mit denen dann eben auch die Lehrkräfte konfrontiert sind, die sind eigentlich eher nochmal stärker geworden, würde ich sagen, durch das, was jetzt nach dem 7. Oktober passiert ist. Also man muss sich da, glaube ich, nochmal klar machen, dass an vielen Schulen in Neukölln, aber auch anderswo, es ja wirklich keine Klasse eigentlich gibt, in der nicht Kinder und Jugendliche sitzen, die in den letzten Tagen Verwandte verloren haben oder Bekannte und deren Familien wirklich im völligen Ausnahmezustand sind. Und das tragen diese Schülerinnen und Schüler dann natürlich auch in die Schule, mal als Trauer, mal als Wut, aber es kommt an und wir hören vielleicht mal einen Lehrer aus Berlin-Neukölln dazu.
Ich persönlich finde es besonders schwer, Situationen, in denen tatsächlich Schülerinnen und Schüler tatsächlich durch Provokationen auffallen, indem sie sagen, ja, aber das, was die Hamas macht, ist doch gut. Also, das ist doch eine Befreiungsorganisation. Und wenn dann eben von Genozid gesprochen wird, von Apartheid, von Kolonialismus und so weiter. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das hören sie halt und wissen auch ganz genau, dass das ein Triggerpunkt ist. Und wie kann man in solchen Situationen angemessen damit umgehen?
Genau, also das ist eine Frage, die ich viel gehört habe in den letzten Tagen. Die Lage ist sicherlich nicht einfacher geworden, auch durch die ja sehr brutale Bilderflut in den sozialen Medien. Ne? Aber der Unterschied zu den ersten Tagen, der ist vielleicht, dass es in Berlin jedenfalls jetzt immer mehr Unterstützung für solche Lehrkräfte gibt.
Woher kommt die Unterstützung?
Das sind Träger, die auch schon vor dem 7. Oktober auf den Umgang mit dem Thema Antisemitismus und Nahostkonflikt spezialisiert waren. Die gab es ja und die gehen jetzt wirklich in großem Ausmaß an die Schulen und arbeiten da mit Klassen oder auch mit einzelnen Gruppen oder sogar mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, die irgendwie besonders auffallen.
Was machen die da konkret?
Die führen eigentlich nur Gespräche mit den Jugendlichen über das, was sie gerade bewegt, über ihre Emotionen, über das Thema Antisemitismus, über den Israel-Palästina-Konflikt, über die Rolle Deutschlands bei dem Ganzen. Also das Wichtige dabei ist, dass es eben aber professionelle Trainerinnen und Trainer sind, ne, die zum Beispiel auch genau wissen, wie sie mit Provokationen umgehen und nicht jetzt vielleicht überforderte Klassenlehrer, die super in Mathe bestimmt sind, aber nicht unbedingt im Nahostkonflikt. Und in Berlin ist da eine der erfahrensten Organisationen, die sowas anbietet, die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die KIGA. Desiree Gallert, die arbeitet dort und hat in den letzten Wochen unzählige solcher Workshops durchgeführt.
Wir müssen Räume schaffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil es eine These gibt, dass man erst mit den Emotionen sich überhaupt zu politischen Subjekten entwickeln kann. Und wenn die dann eben ständig negiert werden oder tabuisiert sind, wird es natürlich schwierig, die mit einzubeziehen. Und sie sind aber da. Und wenn sie nicht in der Schule aufgegriffen werden, wo denn dann?
Also das ist so ein Tonus, den ich immer wieder höre, von diesen Verboten, von denen man am Anfang ja viel gehört hat. Davon hält eigentlich niemand was, mit dem ich aus dem Bereich der politischen Bildungsarbeit gesprochen habe. Im Gegenteil, die sagen alle, die Schüler sollen möglichst alles aussprechen und ansprechen, was sie beschäftigt, auch wenn das manchmal schwer auszuhalten sein mag. Aber nur dann kann man damit arbeiten.
Aber ich meine, in Berlin gibt es ja 800 Schulen alleine in Berlin. In jeder Klasse kann man so einen Workshop ja nicht durchführen.
Nee, genau. Deswegen ist das Ziel, auch parallel zu diesen Arbeiten in Schulklassen, so viele Lehrkräfte wie möglich in nochmal extra Workshops zu erreichen, damit die dann als so eine Art Multiplikatoren an ihre Schulen gehen. Die Desiree Galert von der KIGA, die betont, Lehrkräfte müssen jetzt gar nicht plötzlich alle zu Expertinnen und Experten zum Thema Israel-Palästina werden. Das können sie ja auch gar nicht so schnell. Mhm. Aber sie müssen eben bereit sein, sich Hilfe zu holen und sich auch ihrer eigenen Defizite bewusst werden. Denn das Thema gehört eben einfach zu unserer Lebensrealität in Deutschland und das auch nicht erst seit gestern.
Und da muss man sich natürlich als Lehrkraft schon auch fragen, wie schaffe ich mich kontinuierlich dafür zu wappnen, damit ich beim nächsten Mal zumindest einen Grundstock habe, wie ich bestimmte Dinge auffangen kann. Also so eine Wahrnehmung, die politische Bildung soll dann als Feuerwehr agieren und das funktioniert nicht.
Und das funktioniert allein auch deswegen nicht, weil diese Träger dafür in den letzten Jahren viel zu schlecht finanziell ausgestattet waren und jetzt auch schon wirklich komplett am Anschlag sind. Allein die KIGA, die hat nach eigener Aussage in den letzten Wochen ungefähr 600 Lehrkräfte beraten. Und das lässt sich natürlich auf Dauer von kleinen Teams, von denen wir da sprechen, kaum durchhalten.
Ja, danke für diesen Reality-Check. Unsere Landeskorrespondentin in Berlin, Luise Sammann, hat uns erklärt, wie LehrerInnen im Moment damit umgehen, dass der Nahostkonflikt auch Thema an der Schule ist und welche Hilfe sie dabei bekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es gibt erschreckende Zahlen heute aus der Ukraine. 608 Landminenopfer gab es dort 2022 und das sind 10-mal so viele wie im Jahr noch davor. Und damit ist die Ukraine das Land mit dem dramatischsten Anstieg von Landminenopfern. Das steht alles im neuen Jahresbericht der internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen. Einer, der schon seit 30 Jahren in verschiedenen Ländern dabei hilft, Landminen zu beseitigen, das ist Frank Masche. Er ist Minenspezialist bei der Kampfmittelbeseitigung und aktuell mit der Firma EMC Kampfmittelbeseitigung in der Ukraine, um dort Menschen in der Minenräumung auszubilden. Schönen guten Tag, Herr Masche.
Schönen guten Tag.
Die Ukraine ist im neuen Landminenreport das Land mit dem dramatischsten Anstieg von Landminen. Wie erleben Sie das denn vor Ort?
Ja, dramatisch, wie Sie schon sagen. Also die Anzahl der Minen, die Minendichte, die Einsatzmöglichkeiten, das ist schockierend. Mhm. Insbesondere nachdem es ja eigentlich alles auf dem absteigenden Ast war mit der Minennutzung. Aber das ist hier schon ein rasanter Anstieg.
Wie unterschiedlich ist das denn bei Landminen? Gibt es da russische, gibt es da ukrainische? Sind die von der Version her alle gleich?
Nee, hier werden noch ganz viele sowjetische Minen eingesetzt und dann noch neue russische Typen. Es ist jetzt nicht so von der Variation her so brutal, ich sag mal, wie in Angola oder Kambodscha, aber so über den Daumen würde ich mal sagen, zwischen 20 und 30 verschiedene Typen liegen hier schon, von erste Generation bis Hightech.
Und wie sieht Ihr Arbeitsalltag denn dann dort in der Ukraine aus?
Wir sind als Team unterwegs und wir bilden praktisch Personal aus, was frontnah unterwegs ist und bringen denen so grundsätzliche Fähigkeiten bei im Umgang mit Landminen. Also Detektion, Räumung, Markieren, Kartografieren, das ist das ganze Programm.
Wie geht man generell vor, kann man das sagen? Also räumt man sie weg oder muss man sie sofort detonieren lassen?
Ja, also der Idealfall ist natürlich sofort detonieren lassen, aber man darf nicht vergessen, die Ukraine ist ein Kriegsgebiet. Das heißt, die Welt ist eigentlich daran gewöhnt, Minenräumung humanitär unter Friedensbedingungen zu haben. Das heißt, man hat eigentlich alle Zeit der Welt und auch bestimmt mehr oder weniger das Handeln. Während wenn hier gesprengt wird, solange das immer noch frontnah ist, zieht das sofort die Aufmerksamkeit der anderen Seite auf sich. Mhm. Die Kollegen sind insbesondere besorgt, wenn die großflächig markieren, dass die Russen die aufklären und dann halt auch explizit Minenräume angreifen. Mhm. Das heißt, das ist hier alles nochmal eine ganz andere Liga. Also wir fangen hier nochmal von vorne an.
Wenn wir es jetzt nochmal ein bisschen praktischer machen, angenommen, es gibt ein Gebiet, da vermutet man Minen. Wie geht man denn dann genau vor?
Wenn es jetzt um Frieden wäre, dann würde ich das Ganze erstmal weiträumig absperren und dann großflächig Interviews führen, mit den Leuten reden. Das nennt sich Non-Technical Survey. Also bevor ich überhaupt reingehe, so viel Informationen wie möglich rauskriegen. Das ist im Kriegsgebiet ein bisschen schwierig, wenn es entvölkert ist und man wirklich kaum Zeugen hat. Respektive, wenn es jetzt wirklich eine aktive Kampfzone ist. Das heißt, ich würde jetzt in dem Gebiet eine rote Linie ziehen, mehr oder weniger, und mich dann von dieser Linie aus fortbewegen mit den Detektionsmitteln, die ich habe. Also sprich mit einer Nadel oder mit einem Detektor, was halt zur Verfügung steht. Oder mit so einem modernen Räumgerät, wovon es aber hier nicht so viele gibt.
Mit einer Nadel? Also mit einer so einer kleinen, die man auch für den Stoff nutzt?
Ja, eine Suchnadel. Also eher so eine Häkelnadel oder die Stricknadel von Oma. Ja. Ist, glaube ich, so das Beste zum Vergleichen. Das in einem Handgriff. Mhm. Und dann muss halt wirklich jeder Zentimeter abgestochert werden, ob da was liegt. Das nimmt man eigentlich in dem Fall, wenn Detektoren nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren, weil der Metallanteil zu hoch ist.
Ja.
Das heißt, dann wird es wirklich physisch und das dauert dann auch extrem lange.
Ja, das dauert wirklich lange.
Und
wenn man
ist gefährlich.
Ja, das glaube ich. Aber da ist wahrscheinlich Schutzkleidung dann am Körper, ne?
Ja, aber auch da unterscheiden sich halt die Humanitären von den Militärischen. Der humanitäre Räumer trägt halt Schutzkleidung, die ist gegen Antipersonen-Sprengminen ausgelegt, also die halten Druckwelle ab und Plastiksplitter. Mhm. Während hier die Kameraden an der Front mit ballistischem Schutz ausgestattet sind, wegen Artillerie und Kleinwaffenfeuer. Mhm. Das ist dann nochmal ein paar Kilo extra obendrauf. Und diese Schutzkleidung ist jetzt nicht optimiert für Minenräume.
Und ist die Mine, würden Sie sagen, Herr Mascher, denn eine veraltete Kriegswaffe oder gibt es da auch neue Technologien, die smart sind?
Es gibt schon, ja, ich meine, es klingt jetzt ein bisschen pervers, von intelligenten Minen zu reden, ja. Aber einmal gab es diesen Drang der Hersteller, Ottawa-konform zu produzieren und deswegen einerseits sagen sie, die Minen sind jetzt abschaltbar und können durch Menschen nicht ausgelöst werden. Andere Systeme, so Area Denial Systems, es gibt ja eine PTKMR-1, glaube ich, die russische, ist eine Kopie von Amerikanern, die detektiert praktisch herannahende Panzer, schießt dann eine Ladung in die Luft, die von sich aus das Ziel auffasst und von oben dann auf den Panzer schießt. Da steckt schon eine ganze Menge Mikroelektronik drin. Und dazu darf man nicht vergessen, was hier gerade massiv passiert, dass die Russen Streuminen einsetzen, was eigentlich auch, wir dachten, dass es nicht mehr passieren würde in der Welt, aber die besetzen das gerade ganz massiv, Truppen abzuschneiden durch halt schnell verlegte Streuminenfelder. Mhm. Also eigentlich erleben wir hier gerade eine Renaissance des Minenkrieges auf verschiedenen Ebenen.
Sagt Frank Mascher, er ist Minenspezialist bei der Kampfmittelbeseitigung. Weltweit sind im vergangenen Jahr mindestens 4.710 Menschen durch Landminen getötet oder verletzt worden. Wie man Menschen daran ausbildet, diese Dinger zu entschärfen, hat er uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschland soll ja weg von Kohle, Öl und Gas. Und damit das auch in allen Bereichen klappt, setzt die Bundesregierung nicht nur auf Strom aus Erneuerbaren, sondern auch auf Wasserstoff. Den brauchen zum Beispiel energieintensive Industriezweige wie die Stahlherstellung. Und was braucht man dafür?
Der Wasserstoff kann ja nicht mit Eimern transportiert werden, also brauchen wir Leitungen.
Sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, hat genau dieses Leitungsnetz für den Wasserstoff heute vorgestellt. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion hat zugehört und die Einzelheiten. Wie soll dieses Netz aussehen? Wird da jede Straße nochmal aufgerissen?
Nee. Erstmal sind nur die wirklich großen Leitungen geplant. Habeck nennt das die Autobahnen in diesem Netz. Also die sollen zuerst gebaut werden und die großen Akteure auch verbinden. Also die Häfen, da kommen die Wasserstoffimporte auf Schiffen an. Oder Wasserstoff wird auch in Windanlagen da in der Nähe produziert. Und auch Schiffe können dort Wasserstoff tanken. Dann werden diese Häfen verbunden mit Speichern und dann eben mit den Abnehmern, also mit Fabriken, Kraftwerken, wo dann der Wasserstoff verwendet wird. Und dann, erst wenn das sozusagen steht, dieses Kernnetz, kommen kleinere Leitungen dazu, um eben alle Abnehmer zu erreichen. Und das, was jetzt erstmal geplant ist, sind 10.000 Kilometer knapp. Zum Vergleich, das Gasnetz in Deutschland hat 40.000 Kilometer Fernleitungen, also viermal so viel. Und da kommen dann nochmal mehr als 500.000 Kilometer Verteilnetz dazu.
Wow, das ist echt viel, aber heißt nicht immer oft, dass man für Wasserstoff theoretisch auch das Gasnetz nutzen kann?
Genau, das stimmt auch, zumindest teilweise. Also 60% von diesem neuen Netz, die liegen quasi schon im oder über dem Boden. Also das sind Erdgasröhren und die werden dann auch relativ unaufwendig für Wasserstoff umgenutzt. Und der Rest wird neu gebaut. Obwohl eben so viel schon da ist, ist es nicht ganz billig. 20 Milliarden Euro sind dafür erstmal eingeplant. Und das Ganze soll auch ganz schnell gehen. Also morgen will das Bundeskabinett die Finanzierung beschließen und übernächstes Jahr soll dann schon der erste Wasserstoff fließen. Und dieses erste Kernnetz, quasi die Autobahn, soll dann 2032 fertig sein und danach kommen eben diese kleineren Verästelungen dazu. Aber auch da will man gucken, ne, wo kann man Erdgasleitungen umwidmen, aber das wird eben auch nicht überall gehen.
Okay, also dann gibt es rein theoretisch das Wasserstoffnetz. Aber momentan ist es doch so, korrigiere mich gerne, dass wir so gut wie keinen Wasserstoff in Deutschland haben, oder? Also wo kommt denn der ganze Wasserstoff her, der durch die Leitung fließen soll?
Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also bei der Vorstellung hat Habeck erklärt, dass Deutschland mal 30-50% seines Wasserstoffs selber produzieren soll. Wann genau es denn soweit ist, hat er nicht gesagt. Der Rest soll dann importiert werden, also die Hälfte bis ein Großteil über Pipelines oder mit dem Schiff. Und man kann aber schon davon ausgehen, dass Wasserstoff noch sehr lange hier bei uns eher knapp und teuer sein wird und es daher einfach sinnvoll ist, den wirklich nur da zu benutzen, wo es nicht anders geht. Also nicht benutzen zum Heizen oder Autofahren, da kann man einfach direkt Strom benutzen. Aber eben bei Schiffen, bei Flugzeugen kommt man mit Strom einfach noch nicht weit genug. In bestimmten Industrieprozessen eben auch nicht. Stahl hast du schon erwähnt, da kommt es eben nicht nur auf die Energie an, sondern auch auf die Chemie, weil bei der Stahlherstellung zum Beispiel wird Kohle benutzt, um eben den Sauerstoff aus dem Eisenerz rauszuholen. Und das geht auch mit Wasserstoff, aber eben nicht einfach nur mit Strom.
Ja, und wir halten fest, Deutschland soll also dieses Netz bekommen, ein Wasserstoffnetz in Zukunft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute die Pläne dazu vorgestellt. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion hatte die Details dazu. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ich an unserer Hauptstadt ja so mag, ist der liebevolle Umgang miteinander im Straßenverkehr.
Bist du bekloppt oder wie? Halt die Fresse, du Idiot!
Ja, das eine Auto lässt das andere nicht durch und dann ist die Straße dicht. Idiot, Depp, voll, Honk, alles mit dabei. Das Institut O-Trend hat im Auftrag der Unfallforschung der Versicherer eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass Autofahrer in Deutschland immer aggressiver werden. Oder zumindest das Gefühl haben, dass es so ist. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner hat sich deswegen heute mal mit unserer Aggression am Steuer beschäftigt.
Du bist gerade mit dem Auto unterwegs, nachts auf der Autobahn. Aus 3 Spuren werden 2, dann kommt eine Baustelle und aus 2 Spuren wird nur noch eine einzige. Aber das ist halb so wild, denn der Verkehr ist ruhig und vor dir ist nur ein einziger PKW unterwegs. Und der fährt ganz regelkonform die vorgegebenen 60 km/h. Aber dann kommt ein Durchfahrtverbotenschild am Straßenrand, das ganz offensichtlich für die Nebenspur in der Baustelle gilt. Aber der Fahrer oder die Fahrerin vor dir versteht das irgendwie falsch, denn plötzlich hält der Wagen an. Mitten auf der komplett freien Autobahn.
Hey, was ist denn?
Tja, verstehen muss man das nicht.
Bist du gestört oder was?
Vorsicht, du jetzt.
Oh, da hat die Frau, glaube ich, dieses Baustellenschild da gesehen, von wegen Durchfahrt verboten und denkt, sie darf hier nicht fahren oder was. Steigt aus, guckt sich um, ich krieg zu viel hier.
Von Videos wie diesem gibt es eine ganze Menge im Netz. Das hier kam gerade von Dashcam Drivers Germany. Mal ist es vergleichsweise eine Lappalie, manchmal geht es aber auch um Leib und Leben. Zum Beispiel hier in einem Video vom Kanal RLP Dashcam. Es ist wieder Nacht, diesmal sind wir aber mit 100 Sachen unterwegs auf der Landstraße. Und aus dem Gegenverkehr setzt jetzt gerade einer zum Überholen an.
Boah, ist der wahnsinnig!
Natürlich ohne zu schauen und verfehlt den Fahrer gerade so um Haaresbreite. Die Unfallforschung der Versicherer hat nun eine Umfrage in Auftrag gegeben, in der 53% der Autofahrer angegeben haben, dass sie umso mehr aufs Gas gehen, je gestresster sie sind. Und was uns im Verkehr so auf die Palme bringt, das ist klar. Mal fährt einer zu dicht auf, mal biegt ein Fahrradfahrer blind in unsere Fahrbahn ein und mal wechselt ein Fußgänger die Straßenseite, ohne sich umzudrehen. Und schon kracht's. Oder zumindest fast.
Und dann haben wir noch den klassischen Crowding-Effekt. Unsere Straßen sowohl in den Großstädten als auch auf der Autobahn sind voll.
Meint der Verkehrspsychologe Michael Bogus.
Ja, und Crowding-Effekt heißt, wenn der Platz und die Ressourcen enger werden, dann steigt die Aggressivität. Das ist seit 40, 50 Jahren in der Sozialpsychologie bekannt. Und da machen die Autofahrer und vor allen Dingen die männlichen Autofahrer keine Ausnahme.
Und all das lenkt uns von dem ab, was wir eigentlich machen sollten. Uns auf den Verkehr konzentrieren und dafür sorgen, dass wir schnell und sicher ans Ziel kommen. Und das schafft natürlich
Aggression. Wobei Michael Bogus diesen Begriff noch ein bisschen differenzierter sehen möchte.
Wobei, bitte, um ein Missverständnis aufzuklären, Aggression ist erstmal neutral betrachtet nur eine Energie, eine Aktivitätsenergie. Jeder, der das Wort Aggression hört, denkt, oh ja, das ist hier Gewalt und negativ. Nein, ohne Aggression würden wir morgens nicht aufstehen. Ja? Nur, jetzt kommt das beim Autofahren, die geblockte Aggression. Das heißt, wenn ich in den Stau fahre, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn ich der Blockade im Verkehr ohnmächtig ausgeliefert bin, ja, dann wird meine normal fließende Aggression blockiert und die führt dann zu einem negativen inneren Impuls und äußert sich dann als Ventil in einem negativen Verhalten im Straßenverkehr.
Und das heißt auch, wenn wir es selber mit Leuten zu tun haben, die nicht aufpassen, die drängeln oder uns die Vorfahrt nehmen, dann zahlen wir es mit gleicher Münze zurück, bewusst oder unbewusst. Michael Häser, ebenfalls Verkehrspsychologe, meint deshalb:
Wir sollten als Autofahrer, und wir sind nochmal die Stärksten, wenn ich damit irgendwo gegenfahre oder reinfahre und Menschen umbringen kann, als Autofahrer sollten wir dann Rücksicht zu nehmen und dann ruhig auch mal den Körper wieder ein bisschen bewegen und dem Haus zu Fuß näher kommen.
In der Studie haben viele Leute angegeben, dass sie sich gut mit noch strengeren Regeln anfreunden könnten. Eine 0-Promille-Grenze zum Beispiel befürworten knapp 70% der Befragten. Und für ein generelles Tempolimit von 130 auf der Autobahn sind immerhin 53% offen. Für Michael Häser wäre die Ideallösung allerdings, wenn wir auch jetzt im Winter wieder umsteigen würden. Zurück aufs Rad.
Ach, das wäre schön, wenn wir wirklich aufs Fahrrad umsteigen würden. Wir wären alle gesünder und wir wären fitter. Und wir würden das Auto dann wirklich mal als das sehen, was es ist, nämlich ein Luxusinstrument.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.